Die Anfangsphase war ziemlich anstrengend.
Ja.
Und ich muss sagen, dass ein Podcast wirklich in sich hat. Es ist nichts Einfaches.
Und es hat dann nochmal die Frage aufgeworfen, ist das Gebiet dann überhaupt gültig? Ist das ungültig? Was soll man da machen? Soll man das ernst nehmen, nicht ernst nehmen?
Fragen, die man bekommt, wie zum Beispiel, welche Position der Islam zum Beispiel zur Homosexualität hat.
Soll man sich zum Beispiel distanzieren oder eben nicht? Also das sind auch so Fragen, die man auch irgendwie alle Jahre wieder gestellt bekommt.
Ich habe jetzt eine Freundin, es ist eher die Kennenlernphase und danach werden wir doch eh heiraten.
Ja, inshallah.
Also wie sieht es damit dann aus dann, ne?
Genau. Wenn ich jetzt meinen Teppich ausrolle, denken dann die meisten, dass ich ein potenzieller Schläfer, also ein potenzieller Terrorist bin oder nicht?
Sondern wir wollen dann, warum lachst du eigentlich?
Ich lache gerade, weil unsere Techniker einen sehr, sehr schlimmen Lachflash schieben. Ich weiß nicht wieso, wenn die darauf kommen, aber ich finde, ich habe sehr gute und sehr charmante Witze.
Assalamu alaikum und ein Moin aus Hamburg. Ich bin's Radib.
Und ich bin Besnik.
Fällt dir eigentlich was auf?
Ja, Müller.
Was denn?
Wir sitzen nicht mal auf dem Boden.
Nein, weißt du, was mir aufgefallen ist?
Bismillah.
Wir haben endlich die Einleitung hinbekommen.
Alhamdulillah. Nach gefühlt 1000 Versuchen.
Das stimmt. Aber fällt dir
weiter aus? Ja, wir sind in einer neuen Kulisse und sitzen nicht mehr auf dem Boden, sondern auf sehr coolen Stühlen.
Haben keine Rückenschmerzen mehr.
Keine Rückenschmerzen und keine Fußschmerzen mehr. Ich weiß noch beim letzten Dreh, als wir über Islamfeindlichkeit gesprochen haben.
Ja, in der Moschee.
In der Moschee hatte ich einen Monat lang Fußschmerzen gehabt.
Ich weiß auch noch, dass der Gast sogar, den wir auch eigentlich eingeladen hatten und auch in der Moschee aufgenommen haben, auch ziemlich starke Schmerzen gehabt hatte danach. Aber jetzt sind wir hier, Alhamdulillah, und haben eine eigene Kulisse und waren eigentlich sehr stark damit beschäftigt gewesen. Wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt,
sehr stark.
Sind sehr reif geworden dadurch, sind älter geworden, haben graue Haare bekommen.
Aber Kinder noch nicht.
Aber ich hoffe noch jung genug, um hier als Jugendliche sich zu verkaufen.
Inshallah, inshallah. Auf jeden Fall waren wir jung genug, dass wir nicht wussten, wie man eine Wand tapeziert.
Das stimmt.
Also diese blaue Wand hier vorne hat schon gut Zeit in Anspruch genommen.
Ja, da haben wir auch Hilfe in Anspruch genommen und sogar wir haben eine künstliche Wand hinter uns aufgebaut. Also wir wurden zu Handwerkern und zu professionellen Wandtapezierer. Falls ihr jemanden braucht, könnt ihr uns anrufen.
Ja, ich habe auch eine kleine Identitätskrise erlitten, denn obwohl meine Eltern aus dem Kosovo kommen und die Albaner dafür bekannt sind, dass sie auf der Baustelle gut arbeiten, habe ich gemerkt, dass ich nicht dafür geschaffen bin. Ich habe, glaube ich, zwei linke Hände. Und selbst mein Vater musste einspringen, um die Wand teilweise zu tapezieren.
Mega bleiben belohnt.
Amin.
Aber ich muss auch sagen, dass wir grundsätzlich ja nicht daran erfahren sind, weil bei uns zu Hause, und ich kenne das aus der eigenen Kultur, da streicht man immer nur die Wand. Also ich habe, glaube ich, keinen gesehen, der wirklich die Wand tapeziert hat.
Ja, also.
Da sind wir noch nicht angekommen, oder? Oder wir bevorzugen es noch nicht.
Das stimmt. Denn die ältere Generation deckt noch in alten Mustern. Eventuell ist die Tapete die neue Revolution. Man weiß nicht.
Anstoßpfeiler.
Ja, aber auch an sich, erstmal so eine Kulisse zu finden, einen Raum nicht zu finden, war jetzt auch nicht ohne. Also es war jetzt nicht so, dass man Google öffnet und einfach das die nächstbeste Kulisse aussucht. Sondern wir hatten ja auch sehr, sehr viele Besuche hinter uns. Gefühlt mit jedem zweiten Immobilienhändler oder wie man die auch nennt, genetzwerkt, Kontakte geschlossen.
Es war nicht einfach gewesen, aber es war notwendig gewesen. Ich erinnere mich noch, als wir uns teilweise an den Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung gestellt wurden, eingesperrt haben, nicht rauskommen konnten, unter Zeitdruck standen. Und die Anfangsphase war ziemlich anstrengend.
Ja.
Und ich muss sagen, dass ein Podcast wirklich in sich hat. Es ist nichts Einfaches.
Gerade mit Videoaufnahmen und so weiter. Genau. Also ich weiß noch, dass
wir gerade mit so einem Techniker, den wir haben, der auf alle Details achtet.
Das aber auch.
Das ist eine große Herausforderung.
Aber Alhamdulillah, dass wir ihn haben, kann man durch stolz auf sein.
Das stimmt.
Und aber auch, was mir damals aufgefallen ist, ist, dass man das ganze Material, was wir haben, das haben wir, glaube ich, im Ramadan, da hatten wir ungefähr gestartet, immer mitgeschleppt. Also das hatten wir erstmal im Keller gelagert und da ist auch noch.
Das sah voll lustig aus, oder?
Das sah lustig aus.
Vollgepackten Taschen und dann.
Und dann mit dem Auto durch
in die Räume so schnell reinzumüssen und so.
Dann wieder das aufzubauen, das hat viel Kraft gekostet. Und dann auch mal, also, dass man auf sowas wie einen Ton achten muss. Also, dass man auch auf diesen Echo, glaube ich, heißt das, achten musste.
Ja.
Dass man achten musste, dass man auch richtig sitzt und richtig steht und richtig, keine Ahnung, was macht. Das sind alles so Faktoren, die man vorher gar nicht berücksichtigt. Also, bevor wir damit, oder bevor ich Teil des Teams, also vom Gedankenmasser wurde, dachte ich mir, okay, wir nehmen einfach ein Mikrofon und sprechen drauf los.
Ja, am besten irgendwo zu Hause aufnehmen.
Irgendwo zu Hause.
Aber ursprünglich hatten wir auch sogar vorgehabt, nur Ton aufzunehmen, ne? Also gar nicht mit Videomaterial, Video anzufangen. Und aber irgendwann sind wir auf YouTube gelandet. Und irgendwann war es zu spät gewesen. Da mussten wir richtig durchziehen.
Und dann kam die Künstlerpause.
Genau, unsere Sommerpause.
Ja.
Die auch notwendig war.
Ja, weil ich meine,
sehr gut getan hat eigentlich.
Die hat
gut getan.
Und die hat auch ein bisschen für Kreativität gesorgt. Ich meine, diese Becher, die wir jetzt hier haben, wir sind jetzt auch nicht gerade ohne.
Ja, das hat uns auch ziemlich viel Zeit gekostet. Unterschwellig Werbung machen nebenbei. Ja.
Ja, selbst das Logo. Ich meine, dafür haben wir auch zwei, dreimal drucken lassen, dann nochmal ausschneiden müssen und dann nochmal
aufkleben. Das erste Mal, das gehören noch irgendwie vielleicht nur ein Fünftel davon oder so.
Es war eine...
Ist gewachsen.
Es war eine Abbildung unseres echten... Das ist gewachsen zwischen der Zeit. Ja, genau. Und selbst die Lichter hier, die man hier hinter mir sehen kann, selbst das aufzubauen war jetzt nicht ohne.
Das war echt mühselig. Ich glaube, die Glühbirnen waren wirklich eines der anstrengendsten gewesen. Und das hat dazu geführt, dass die Aufnahmen verschoben wurden, dass es runtergefallen ist. Und also wenn ihr alles so sehen würdet, wie wir das irgendwie beklebt haben, also hoffentlich seht ihr das nicht, aber zumindest sieht man, dass da viel Arbeit hineingesteckt wurde.
Und das Einfachste, und das ist auch das Typischste an einem Podcast, das war der Regal in der Ecke, das Regal, der Regal in der Ecke mit den Büchern.
Die Regal?
Die Regal.
Die Regal ist auf jeden Fall richtig, Mehrzahl.
Das war das Einfachste, weil es ist einfach ein Klischee, das, was man unbedingt erfüllen muss.
Ja, wir mussten uns auch ein bisschen auf Intellektuelle ausgeben. Ja. Aber haben wir überhaupt alle Bücher gelesen, dort drin sind?
Keinen Schaden dazu. Die sehen ziemlich gut aus. Sehen ziemlich gut aus.
Meinst du, wir können irgendwann so eine Lesestunde machen?
Ja, aber dazu fehlt noch ein Kamin, glaube ich. Und das Kamin und dann noch ein Sessel. Und dann noch so eine schöne
so künstlichen Schnee da irgendwie runterfällt. Künstlichen
Schnee noch dazu. Das
aber ich glaube, das wäre echt langweilig, oder?
Meinst du?
Einfach nur vorzulesen. Spannend wäre, die Autoren einzuladen und mit ihnen zu diskutieren und zu reden. Das wäre spannend.
Tatsächlich. Tatsache, das könnte spannend werden. Aber
jetzt sind wir da.
Jetzt sind wir da zurück. Jetzt sind erstmal wir da. Und die Autoren folgen Chanda später.
Nicht nur wir haben uns ja gefreut, endlich wieder starten zu können. Ich erinnere mich noch, dass selbst unsere Zuschauer ein bisschen aggressiv wurden und sie auch auf offener Straße ein bisschen geschrien haben, warum wir nicht endlich starten.
Das stimmt.
Und wir waren alle ziemlich beschäftigt mit der Kulisse und mit Konzepten, die wir ausgearbeitet haben. Coole Themen und coole, spannende Gäste. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es war auch notwendig, diesen Schritt zu wagen, weil die Vision, die wir eigentlich haben, das Ziel, was wir damit verfolgen, ist einfach ein gigantisches Ziel, so wie unser Gehirn hier. Das ist groß. Das Ziel ist groß und dementsprechend wollten wir mit dem Podcast hier ursprünglich so ein Aufwandbecken schaffen, wo wir interessante, wirklich heiß diskutierte Themen aufgreifen, sie besprechen und das bedarf einfach
wir an Professionalität. Wir haben gerade so Räume schaffen, ne? Also so, dass wir auch diese, also einfach nur diese Möglichkeit geben, gewisse Themen zu besprechen, unter uns auch vor allem, also unter Muslimen. Und auch dort gibt es ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, auch unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Akteure, die auch einen anderen Background haben. Und bis jetzt hat mir immer dieser Raum gefehlt. Also, dass man wirklich gezielt in einem sicheren Raum miteinander spricht.
Stichwort Unabhängigkeit auch.
Ja.
Ja, dass man vor allem so durch den Raum, den man jetzt hat, ist man unabhängiger geworden, was die Räumlichkeit betrifft.
Ja,
und das heißt, man kann spontan aufnehmen, man kann sehr vieles damit anfangen und das erleichtert einfach die Gesamtaufgabe. Deshalb ein Ratschlag für all die Geschwister, die nebenbei, während wir weg waren, sind ja schon sehr viele neue Podcasts entstanden. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man, aber das ist
welche
ja kein
Konkurrenz?
Geschäft.
Welche Konkurrenz meinst du?
Das stimmt auch. Also ich glaube, wir sind auch da füreinander eine Bereicherung, eine Ergänzung.
Ich habe mich auch gefreut. Ich höre nämlich gerne auch selber Podcasts und ich glaube, von einem halben Jahr, ein Jahr gab es so gut wie gar keine. Ich habe mich dann aus dem englischen Raum bedienen müssen. Und,
ich glaube, vor ein, zwei Jahren gab es ja im deutschsprachigen Raum kaum einen
Podcast. Selbst im deutschsprachigen Raum gab es an sich kaum
Podcast. Unabhängig vom islamischen. Ne?
Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass auch andere Muslime einen Podcast gegründet haben oder auch einen Podcast betreiben. Denn auch sie haben ja andere Blickwinkel, hm, und auch andere Interessen, andere Meinungen, die ich mir dann auch selber gerne anhöre. Also ja. Das finde ich eine gute, coole Gelegenheit.
Das stimmt.
Aber es wird erstmal Zeit, zu zeigen, so wie man einen Podcast richtig macht.
Ja, dass wir dahin schon auch Vorgänger sind, Meilenstein setzen.
Inshallah. Aber es wird, glaube ich, nicht einfach, dass man wirklich es schafft, unterschiedliche Meinungen in den Raum zu bringen, auch vielleicht Themen zu diskutieren, die jetzt gerade in den letzten Wochen sehr, sehr heiß waren. Also es war im doppelten Sinne ein sehr heißer Sommer. Zum einen politisch.
Ist das ein Wortspiel gerade?
Es ist ein Wortspiel. zum einen politisch, ja, ging es ja schon ein bisschen her. Aber auch an sich war es warm. Und neben den ganzen anderen Aspekten gab es auch sowas wie Corona. Mhm. Also das hat uns auch stark
Eingeschränkt.
Eingeschränkt, ja. Begleitet.
War eine Herausforderung, was Neues für alle anderen natürlich auch. Aber schicksalhaft ist es dann genau parallel entstanden, als wir wirklich mit dem Podcast gestartet haben. Mhm. Und ja, Alhamdulillah, also ich glaube, so grundsätzlich durch Herausforderungen wächst man einfach. Und da hat auch die Kreativität zugenommen, weil wir haben nach Alternativen gesucht.
Ja.
Und inshallah, so war das aus der Perspektive was Gutes gewesen, weil dann haben wir uns dazu entschieden, ja auch eine Kulisse, ein eigenes Büro zu kaufen, beziehungsweise zu mieten. Und ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Und unsere Hauptmotivation zum Podcast war ja, wir haben im Alltag zum Beispiel so gewisse Reize gehabt, uns sind gewisse Sachen aufgefallen, haben gewisse Sachen wehgetan, ja, wir haben bestimmte Sachen beobachtet. Und ich persönlich, ja, habe eigene Erfahrungen gemacht und wir dachten uns, ja, okay, wir brauchen sozusagen eine Plattform, wo wir das irgendwie kanalisieren können. Und während wir mit der ganzen Kulisse beschäftigt waren, sind ja, wie du gesagt hast, sehr, sehr vieles eigentlich passiert. Und seien es politische Ereignisse, seien es auch private Fragen, die man so bekommen hat. Ich erinnere mich noch so, als wir dann so die Jugendarbeit, die ich in der Moschee weiterhin betreibe, Fragen, die man bekommt, wie zum Beispiel, welche Position der Islam zum Beispiel zur Homosexualität hat. Ne? Mhm. Eigentlich eine Frage, die so klar ist, aber man kann diese Frage natürlich aus vielen Perspektiven betrachten, ja, im Sinne von, warum entsteht überhaupt diese Frage aktuell? Ja, oder wie kann man eine Antwort geben, die auch befriedigend bzw. überzeugend für die Mehrheitsgesellschaft Nicht-Muslime sind? Wie kann man diese Thematik, die eigentlich so ein heikles Thema ist, auch aus anderen Sichten betrachten und neue Ansätze geben? Ja, so offene sozusagen diese Thematik in den Raum zu werfen und darüber auch zu diskutieren, weil es neue Herausforderungen gibt. Ich merke das in der Uni auch.
Ja.
Wir haben in Erziehungswissenschaften auch ein Fach gehabt, wo man wirklich versucht, dann auch das Thema Gender zum Beispiel ja auch in den Lehrinhalten zu integrieren, dass es dann standardmäßig weiterhin gelehrt wird, beziehungsweise neue Perspektiven gegeben werden über die Geschlechter, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern auch mehrere. Das sind ja neue Herausforderungen.
Ja,
ja, ich meine, nicht nur Muslime sind ja konservativ, sondern es gibt doch genug Christen oder jüdische Mitbürger, die konservativ sind.
Exakt.
Und eine Thematik, die eine Herausforderung darstellt und die auch teilweise neue Ansätze auch braucht.
Ja, das Spannende da ist auch immer, was sagen die einzelnen muslimischen Akteure, sei es auch aus der theologischen Sicht, aus der gesellschaftlichen Sicht. Also wie kann man damit um? Welche Antworten kann man im Islam da so finden oder auch geben und wie kann man sich damit allgemein beschäftigen? Und das meinte ich schon auch eben mit dem Raum, dass man so für diese Thematiken, jetzt sei es Gender, auch was ganz Neues. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich die damaligen sogenannten klassischen Gelehrten vor 500 oder 800 Jahren damit überhaupt beschäftigt haben.
Wäre mal interessant, ne?
Einen
Imam zum Beispiel einzuladen
und jemanden und ihn auszuführen,
darüber zu diskutieren, darüber zu sprechen. Ja. Ich habe aber auch gemerkt, dass vor allem Corona, es war ja nicht nur eine Herausforderung für das Bildungssystem im Sinne von Schule und Uni, dass man plötzlich auf Digitales umswitchen musste, sondern ja auch eine Herausforderung für alle Akteure in der muslimischen Community, vor allem auch für die Moscheen, weil die meisten, die wirklich in den Vorständen aktiv sind, sind ja eher ältere Geschwister.
Ja.
Und wir kennen das ja von zu Hause so, die Eltern wissen noch nicht so konkret, wie man ein Handy zum Beispiel mit unterschiedlichen Funktionen bedient. Das heißt dann plötzlich umzuswitchen auf Digitales Unterrichten ist ja umso noch schwieriger. Mit anderen Worten, in solchen Zeiten wie heute, also wie die letzten Monate und die Ereignisse, die passiert sind, persönliche Fragen, die man bekommen hat, ich denke, dass die meisten oder viele Akteure leider auch nicht das Know-how haben, und um auch digital vielleicht Alternativen zu bieten. Mhm. Also Corona an sich ist auch aus der Perspektive eine Herausforderung. Und auch habe ich gemerkt, dass beispielsweise, was kritisches Bewusstsein betrifft, ne, dass man Dinge mal hinterfragt, aus einer neuen Perspektive betrachtet. Ich habe zum Beispiel, ich halte auch ab und zu die Chutba, ja, der Moschee, die Freitagspredigt. Ich merke, dass die Inhalte bei den Jugendlichen gut ankommen. Mhm. Aber manchmal kommt es dazu, dass man, dass die Älteren immer einen Einwand dazu haben.
Ja.
Und das zeigt mir einfach nur so, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen den Generationen, ne? Was das Verstehen betrifft, was vor allem Probleme betrifft und Ansätze betrifft, ja, und Herangehensweisen betrifft. Auch, also das, mhm, hat für mich nochmal eine Bestätigung gegeben, dass es wirklich wichtig ist, auch neue Perspektiven einzuschlagen, auch grundsätzlich sich die Frage zu stellen, wie kann man es schaffen, diese Brücke zu schaffen? Ja, diese Brücke von wir Jugendliche haben einen, so nehmen gewisse Reize auf, gewisse Probleme. Und wie kann man das dann überzeugend an die ältere Generation rüberbringen?
Das zum einen, ja, also definitiv, aber auch Stichwort Corona, das war jetzt nicht nur eine Herausforderung bei der oder in Bezug auf die Digitalisierung, sondern auch diese gesamtgesellschaftliche Debatte. Also zum Beispiel, mhm, es gibt eine Bewegung, die nennen sich Querdenker und sind jetzt komplett gegen Corona. Jetzt
auch Impfen jetzt aktuell, ne? Das ist ein Thema.
Ja, auch gegen Impfung zum Beispiel. Und jetzt wäre es zum Beispiel für mich persönlich sehr interessant zu wissen, was sagen Imame oder muslimische Akteure dazu?
Mhm.
Soll man sich impfen lassen?
Zum Beispiel.
Gerade Ärzte zum Beispiel, mhm, soll man sich impfen lassen? Oder auch jetzt in den Moscheen gibt es ja seit der Corona-Krise diese Abstandsregel, mhm, also dass man nicht wie üblich und wie auch
Schulter gewöhnlich an Schulter,
sich Schulter an Schulter und teilweise auch Fuß an Fuß, sondern mit einem gewissen Abstand.
Ja.
Und das hat dann nochmal die Frage aufgeworfen, ist das Gebiet dann überhaupt gültig, ist das ungültig,
mhm,
was soll man da machen, soll man das ernst nehmen, nicht ernst nehmen. Und da waren sehr, sehr viele Punkte. Ich glaube, jetzt in diesem Podcast oder jetzt in dieser Folge kann man schwer
definitiv
jede einzelne Frage oder Punkt definitiv eingehen, aber grundsätzlich war das ein sehr, oder ist das immer noch ein sehr schwieriges Thema.
Ja, ich finde, der Podcast ist auch sehr gut dafür geeignet und das wollen wir auch in Zukunft angehen. Corona hat ja auch wiederum gezeigt, dass die Scheidungsrate extrem in die Decke geschlagen hat. Das heißt, ja, vorher war das schon wirklich ein ernstes Problem gewesen.
Das mit, ja, Scheidungen, oder?
Genau, das mit den, ja, Scheidungen. Und durch Corona wiederum ist das Problem wirklich auch gestiegen. Es ist eine ernstere Sache geworden. Und da finde ich so als Frage sehr interessant, die man ausdiskutieren kann, wie der Islam sozusagen, wie eine islamische Ehebeziehung aussehen kann. Ja, welche Probleme zum Beispiel entstehen können und welche Ansätze zum Beispiel der Islam dafür hat.
Zum Glück bin ich noch Single. Ja, also definitiv. Das wäre, glaube ich, auch für Single-Leute sehr spannend,
ja,
um sich darauf vorzubereiten zum Thema Scheidung und Co. Was im besten Fall natürlich nicht.
Also zum Thema Ehe, ne? Also die Erstmotivation, warum man überhaupt ja heiratet, ist ja, also man will ja eine harmonische Ehe haben.
Ja, das sollte das Ziel sein.
Gefüllt ist mit innerer Ruhe, ja, mit Zufriedenheit, mit gegenseitiger Liebe. Und ja, welche Ansätze dort notwendig sind, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt hier, welche Ansätze dort notwendig sind, ne? Also das kann man ja wirklich mal mit Brüdern oder Geschwistern, die darin sehr viel Erfahrung gesammelt haben, ausdiskutieren. Wäre mal interessant.
Ja,
weil ihr kennt diesen Satz mit, dass man beispielsweise, wenn man eine Freundin hat, ja, was eigentlich islamrechtlich so nicht erlaubt ist, dass man dann sagt, ich habe jetzt eine Freundin, es ist eher die Kennenlernphase und danach werden wir noch eh heiraten.
Ja, inshallah.
Also wie sieht es damit, ja, dann aus dann, ne?
Genau.
Beispielsweise.
Aber auch, ja, also jetzt, da wir schon mal Thema Ehe sind, da habe ich oder hatte ich das Gefühl, dass viele sich noch am Ratgeber namens Bollywood orientieren. Also dass man dann diese Vorstellung hat, dass die Ehe, ja, genauso wie in Bollywood-Filmen stattfinden soll. Ich selber habe davon kaum Filme gesehen, aber nur Ausschnitte. Aber ich habe oft gehört, dass das dort sehr, sehr romantisch, sehr, sehr harmonisch dargestellt wird. Aber am Ende, ich glaube, davon kannst du vielleicht in den nächsten Folgen auch selber berichten, über das Eheleben an sich. Am Ende, glaube ich, ist das doch nicht so, wie man es gerne in den Film hätte.
Ja.
Genau wie das ganze andere Leben ja auch nicht wie in einem Film abläuft.
Das stimmt, ja. Ich habe zum Beispiel auch persönlich aufgrund der Moscheetätigkeiten von sehr vielen Eltern, besorgten Müttern, ja, immer wieder so gewisse Sorgen zu hören bekommen, ja, wenn es darum geht, Kindererziehung, wenn es darum geht, vor allem der moralische Verfall, den man ja grundsätzlich beobachten kann. Und also auch die Gefahren, die wirklich in der digitalen Welt vorherrschen. Ja. Wie kann man sich davor schützen? Wie kann beispielsweise eine islamische Erziehung, Kindeserziehung aussehen? Ja. Und was heißt es zum Beispiel, eine so Vorbildsfunktion als Vater oder Mutter zu haben?
Gerade jetzt, weil ich meine, jetzt sind wir noch die Generation, dass wir noch so ein bisschen diese Digitalisierung mitbekommen haben. Also zum Beispiel, ich kenne viele jetzt auch in meinem Alter, die noch zocken. Also es ist
PlayStation, meinst du?
PlayStation 4, 5 ist jetzt auch erschienen. Oder auch sowas, oder auch PC-Spiele, sowas wie League of Legends oder diese ganzen Spiele. Und das ist ja die Gefahr, dass dein Kind das von dir abschaut und dann vielleicht sogar mit dir mitspielen möchte.
Ja.
Und du ihn dann gewinnen lassen musst. Das ist ja die Frage. Muss nie gewinnen lassen
das
oder
zum
nicht?
Beispiel, das ist zum Beispiel Gewalt, ne? Weil solchen Spielen dann auch runtergeschraubt wird und harmlos dargestellt wird, ne? Also neben diesen ganzen persönlichen, interessanten Fragen und Themen, die wir ja sozusagen die kommenden Wochen thematisieren werden,
inshallah,
mit spannenden Gästen, inshallah, und wir
ganz
brechen.
Oft.
Das heißt, wir sind inshallah nicht hier, sagen, um uns zu verabschieden, sondern um wirklich richtig durchzustarten.
Während der Weihnachtspause, ne? Es wird auch bald wieder.
Ja, aber wir machen gar keine Pause, inshallah. Also es haben auch andere politische Ereignisse stattgefunden, die sehr stark heiß diskutiert wurden, wie zum Beispiel die Anschläge in Frankreich,
in Wien,
Österreich,
ja, das stimmt,
und die dazugehörende Debatte über den neuen Begriff politischer Islam, was es sich damit aufhat oder welche Konsequenzen, welche Herausforderungen das für die muslimische Community bedeutet und für die Mehrheitsgesellschaft bedeutet. Wie zum Beispiel die muslimische Community darauf reagiert hat.
Ich habe da auch bezüglich ganz viele Fragen bekommen, was jetzt Meinungsfreiheit oder dürfen wir dagegen demonstrieren oder ist das nicht unethisch, wenn wir jetzt gegen die Karikaturen demonstrieren, obwohl jemand getötet worden ist. Also das sind so Themen, diese ganzen Schwerpunkte, diese ganzen Räume sind so, man ist noch nicht ganz klar oder man weiß noch nicht genau, was man tun soll.
Ja.
Soll man sich zum Beispiel distanzieren oder eben nicht? Also das sind auch so Fragen, die man auch irgendwie alle Jahre wieder gestellt bekommt.
Ja.
Und
da neigt man aber auch dazu, habe ich so die Beobachtung, und man merkt es bei sich selbst manchmal, dass man einfach nur so antwortet, wie es grundsätzlich im Umgang ist. Also, dass man zum Beispiel sich nicht traut oder sich nicht die Mühe macht, vielleicht neue Perspektiven einzuschlagen. Stichwort wieder kritisches Denken. Ja, dass man vielleicht hinter die Kulissen guckt oder versucht, neue Ansätze zu geben, für die muslimische Community, grundsätzlich für das Leben der Mehrheitsgesellschaft und Alternativen vielleicht zu bieten.
Alternativen?
Ja.
Alternativen
ist auch ein Stichwort, ne?
Ja, Alternative für Deutschland, sagst du?
Nee, nicht die, aber
so
eine kritische Perspektive auf die Alternative für Deutschland, unter anderem.
Ja, also da ist ja der Punkt, dass wenn ich an Alternativen denke, jetzt mal abgesehen von der Partei, die Alternative für Deutschland, sondern allgemein an Alternativen in Bezug auf den Islam. Alternative Gedanken. Ey, ich glaube, das Wort Alternative ist schon so stark aufgetragen, das können wir
noch
nicht
mehr benutzen.
Wir brauchen jetzt neue Wörter, müssen jetzt neue Wörter live ausdenken. Aber sowas, dass man auch vielleicht innerislamisch, das hatten wir auch schon von kurz angekratzt, dass wir schauen, hey, was sagt denn der Islam dazu oder die Muslime dazu? Und dass man vielleicht, das habe ich damals gemacht, bevor ich nämlich wirklich angefangen habe, den Islam zu praktizieren, und ich in der 10., 11. Klasse war und wir PGW hatten, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, da habe ich mir vorher immer ein, zwei Spiegelartikel durchgelesen und kam mir so mega klug vor, bin dann in den Unterricht gegangen und habe darauf basierend diskutiert. Und ich habe eigentlich nur dasselbe gesagt, was in dem Artikel stand.
Das
und dafür auch eine 1 bekommen. Also
aber das ist auch wenigstens
tätig.
Es hat sich gelohnt, sagst du? Aber ich finde, dass es typisch ist, ja?
Ein Unfall, wenn Aufnahme.
Ja, wir haben gerade einen anderen Mitglied des Podcasts verloren, als das vom Stuhl runtergefallen ist.
Ja.
Aber ich denke, dass ein Charakter des Bildungssystems ist auf jeden Fall leider dass man sehr stark auswendig lernt und wiedergibt. Ja. Und das auswendig lernen und wiedergeben ist nicht unbedingt hilfreich, wenn es darum geht, Probleme zu lösen.
Und ja, gerade und wenn du dazu ein 1 bekommst, ne? Also wenn du ein 1 bekommst,
dann noch besteht die 14,
ja, also die 1 hat mich gerade wieder, wieder fast vom Hocker gehauen. Das war so eine der wenigen 1, die ich damals bekommen habe.
Nicht nur im Sport, sondern auch.
Nicht nur im Sport, sondern auch im PGW. Und erst später habe ich gemerkt, ey, eigentlich muss nicht alles übernehmen, was sie schreiben. Also klar, es ist nicht alles falsch, was sie sagen. Ich muss nicht an sich alles komplett ablehnen. Einiges hat doch einen gewissen Wahrheitsgehalt, ne? Das ist, ja. Das steht außer Frage.
Aber, hier wäre aber die Frage auch interessant.
Was
für einen Filter hat man überhaupt, ne?
Um
sagen zu können, das ist, oder dieser Ansatz ist eher richtiger und der andere ist eher falsch oder so. Grundsätzlich zu beurteilen,
ja. Ne?
Ist auch eine Frage, die wir ja auch ausdiskutieren wollen.
Ja, so ist die Nachrichtenanalyse, Gedanken über seine News, wenn er so ein neues Format, ja. Nein. Ja, also dass man diesen Filter, den du genannt hast, auch auf die Fakten erwähnt, weil das fiel mir damals richtig schwer. Ich habe eine Nachricht gelesen, Spiegel, Stern, aber dafür keine Bild. Die Bild habe ich auch schon damals.
Hast du immer boykottiert?
Der habe ich auch schon damals boykottiert. Und da habe ich dann wirklich versucht, okay, wie kann ich jetzt das entnehmen, was für mich wichtig ist? Und wie kann ich erkennen, was vielleicht nicht so wichtig ist?
Vor allem auch praktisch zu kanalisieren, ne? Zum Beispiel, ich kenne das so aus der Moschee. Der Islam oder der Koran, durch den Koran und durch die Hadith lernt man ja auch sehr viel.
Ja.
Und wenn es dann darum geht, praktische Probleme dann beispielsweise durch diese Quellen irgendwie versuchen zu lösen, dann muss ja auch irgendwie ein Link her.
Kannst du vielleicht ein Beispiel nehmen zum praktischen
Problem? Ja, wenn zum Beispiel, sag ich mal, es ist, ist ja normal, dass man irgendwann die Interesse für das andere Geschlecht bekommt.
Das stimmt.
Ja, beispielsweise. Das
immer, ja.
Und wo ist jetzt die praktische Orientierung, die dann der Islam uns dafür gibt? Oder ein weiteres Beispiel ist der Begriff politischer Islam, was grundsätzlich stark diskutiert wird.
Ja.
Wo ist jetzt der praktische Link, ja, von den Quellen des Islams, die uns vielleicht so ein neues Mindset geben, um diese Sachen besser kategorisieren zu können? Und vor allem unser Verhalten diesbezüglich auch zu ordnen. Weil ich sehe, also, ich habe zum Beispiel mit sehr vielen Imamen auch gesprochen. Mhm. Auch ich habe gemerkt, dass einige nicht unbedingt dieses Update hatten, was wirklich gerade heiß um uns herum diskutiert wird. Andere wiederum wussten das, ne, haben mitbekommen. Aber wenn es dann darum geht, Lösungsansätze zu geben, Visionen zu geben, die Frage zu beantworten von dem Jugendlichen, der nach dem Jumma-Gebet kommt und sagt, ich habe dies und jenes Problem in der Schule mit dem Gebet. Wie soll ich damit umgehen? Dann plötzlich dafür Fragen zu finden, ist ja eine Herausforderung. Ja?
Ja.
Und grundsätzlich müssten wir dann und wollen wir eigentlich auch diesen Podcast dafür nutzen, um auch sozusagen das Fundament dafür zu ebnen, wie man wirklich schaffen kann, aus den Quellen des Islams eventuell, ja, durch Geschwister, die darin auch wirklich bewandert sind und das studiert haben, dass man praktische Lösungsansätze geben kann, aktuelle Probleme, die man hat.
Wir haben das praktische Leben.
Ja.
Weil ich glaube auch, also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man hat es ja auch selber. Also jetzt sei es bei der Arbeit zum Beispiel. Du willst beten und du hast ein Kopfkino. Weil zum Beispiel.
Soll ich mal Fuß nehmen? Waschbecken stecken.
Das zum einen. Aber zum anderen ist, wenn ich jetzt meinen Teppich ausrolle, denken dann die meisten, dass ich ein potenzieller Schläfer, also ein potenzieller Terrorist bin oder nicht. Also das ist. Und was ich gemerkt habe, ist, ne? Wirklich, die meisten Nicht-Muslime, jetzt mal abgesehen von den Muslimen selber, aber die meisten Nicht-Muslime wissen gar nicht, was das Gebet überhaupt ist oder wie es aussieht oder wie lange es dauert, weil wir hatten bei der Arbeit ein Gespräch gehabt und da war eine Kursleiterin und der wir gesagt haben, dass wir beten und sie dachte aber, dass das Gebet zum Beispiel 30 Minuten dauert.
Okay.
Also selbst diese wirklich fundamentalen
Sachen. Für uns
Sachen,
banale Sachen
sehr banale
eigentlich,
Sachen.
Aber
ja. Selbst die sind nicht immer ganz klar.
Das stimmt.
Und jetzt auch gerade hast du von den Quelltexten gesprochen. Hm. Es ist also
was Quelltexte, heißt Quelltext beispielsweise?
Genau, was sind Quelltexte?
Welche Relevanz haben sie eigentlich? Ne?
Exakt. Hm. Oder ist das schlimm? Weil ich habe jetzt letztens wieder gelesen, in irgendeinem politischen Artikel, dass das vielleicht gefährlich sein könnte, wenn man dem Koran und das Sunna folgt. Aber ist das wirklich gefährlich? Oder was sind eigentlich Koran und Sunna? Also das sind so, wie schon ihr meint, das für uns banale Begriffe, die aber noch nicht ganz in einem Raum klar definiert sind. Also sie stehen noch nicht klar und man versteht nicht alles nur
unter. Ja, also das auf jeden Fall, das ist ein sehr wichtiges Thema und vor allem sehr wichtige Gedanken, die man auch irgendwo ordnen muss, ne?
Ja.
Weil beispielsweise, ich komme aus einer muslimisch-kurdischen Familie, okay?
Und du bist aus Bengel.
Und ich bin aus Bengel. Die Betonung liegt auf B.
Auf Bengel.
Und das heißt, man lernt zum Beispiel gewisse Werte, Normen, die der Islam mitgibt. Dann geht man beispielsweise hier zur Schule, ja, und wir wissen, dass das Bildungssystem hier eigentlich grundsätzlich von der französischen sozusagen Revolution, der Aufklärungszeit stark beeinflusst wurde, dass ja selbst Philosophen wie Immanuel Kant und etc. unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Werten haben, ja, und also wie ordnen wir jetzt diese unterschiedlichen Gedanken? Wie gehen wir jetzt hiermit um? Wie gehen wir jetzt damit um? Und das muss ja auch geklärt werden, weil wenn man das hier klärt, dann hast du deine Brille, ja, eine Brille beziehungsweise ein Weltbild, ja, wodurch du dann wirklich dann auch gewisse Probleme praktischer lösen kannst. Also du hast dann am Ende eine eigene Meinung dazu, ja, die aus einer bestimmten Quelle kommt, beeinflusst wurde und dass man da nicht Dinge vielleicht durcheinander bringt. Ja, also die Gedanken zu ordnen, denke ich persönlich, ist der erste Schritt, um...
Obwohl die Gedanken frei sind, ne? Die Gedanken sind frei.
Ja, das ist eine offene Frage, ne? Sind die Gedanken frei? Wie frei sind die Gedanken zum Beispiel?
Müssen wir sie gefangen nehmen?
Oder müssen wir sie? Ja, muss man ausdiskutieren. Ja,
ja.
Müssen wir ausdiskutieren und diese offene Fragen und die Antworten dessen werden uns dabei helfen, eigentlich besser auch mit den aktuellen Fragen und Problemen umzugehen. Deshalb sind wir ja wieder zurück und sind nicht weggelaufen.
Ja. Ja, also auf jeden Fall sehr spannende Punkte. Aber ich denke, dass es auch viel Arbeit ist, weil ich meine es gerade, haben wir schon über Gedanken gesprochen,
viele Themen.
Es hat schon fast erwähnt. Es hat schon fast philosophische Maße genommen.
Ja.
Da fehlt nur noch ein Kamin dazu, aber den haben wir nicht. Nichtsdestotrotz.
Wir wollen ja aber diese Themen mit Geschwistern besprechen und ausdiskutieren, die auch wirklich dann Erfahrungen gesammelt haben, auch ein Vorwissen haben. Das heißt, es werden keine leeren Floskeln sein, die man so um sich wirft, sondern wir wollen dann, warum lachst du eigentlich?
Ich lache gerade, weil unsere Techniker einen sehr, sehr schlimmen Lachflash schieben. Ich weiß nicht, wieso, wenn die drauf kommen, aber ich finde, ich habe sehr gute und sehr charmante Witze.
Bei der Einleitung gehabt, aber da sind wir gut durchgekommen.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, Bruder Gödi, und zwar, ich mache jetzt einen Kurs, ne? Und mein Kurs, sollten wir uns kurz vorstellen. Hm. Und ich war ganz oben auf der Liste. Und die Fragen waren dann sowas wie, ey, was sind deine versteckten Talente? Mhm. Und der Erste war, der dann rankam, konnte ich jetzt auf niemanden schauen. Und ich habe nicht gewusst, worauf sie anspielen möchte. Okay. Und ich habe einfach keine genannt. Also ich habe kein Talent. Und danach dachte ich mir, ey, ich hätte auch sagen können, dass ich ein Talent habe für schlechte Witze. Also über dich selber mal gerne lache.
Aber immerhin ein Talent.
Immerhin
also ein Talent. Mehrere Talente, muss man nur erkennen.
Muss ich nur erkennen, das ist eine gute Motivation. Und diese Motivation können wir auch inshallah in den nächsten Folgen gehen.
Auf jeden Fall. Also mit der Motivation der neuen Kulisse, mit der Motivation über diese ganzen spannenden Themen zu reden, mit den guten und coolen Gästen.
Und den schlechten Witzen.
Werden wir inshallah loslegen. Und dementsprechend und in diesem Sinne sind wir wieder zurück. Und es hat uns gefreut. Und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, dass ihr euch auch auf die nächsten Folgen freut. Abonniert uns, folgt uns und teilt am besten die Inhalte, damit wir mehr Leute erreichen können, wir gemeinsam als Gedankenbazar Family ein bisschen zusammenschweißen. Und in diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.